Probier mal.
Ich habe gerade Gänsehaut. Super. Es ist so tief. Ich bin auf einem Hochhaus, unter mir ein Spielplatz. Es geht hunderte Meter runter.
Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
Heute geht's um eins meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich, weil es uns alle betrifft, das Thema Angst. Irrsinnig vielseitig, jeder hat vor was Angst, jeder hat andere Ängste. Manchmal lähmen sie uns, manchmal sind sie gut. Und ich habe mir ein Mikro geschnappt und mal eine Redaktionsumfrage im Krone-Hit-Studio gemacht, wovor meine Kolleginnen und Kollegen so Angst haben. Und da sind spannende Sachen rausgekommen.
Ich habe Angst, dass ich auf Rolltreppen stürze.
Also ich habe wirklich wahnsinnige Angst vor Clowns. Also seitdem ich ein kleines Kind bin, ich fürchte mich wirklich vor Clowns. Ja, sie machen mir einfach Angst und ja.
Also ich habe tatsächlich, ich meine, es ist inzwischen besser geworden, aber grundsätzlich eine ziemliche Angst vom offenen Gewässer, sprich Meer und im Spezifischen vor die Tiere da drin. Also Haie, Aale, das ganze Grausliche.
Ich habe Angst vor Spinnen, weil die sehen irgendwie so gruselig aus und ich mag diese langen Beine überhaupt nicht und weiß auch gar nicht, warum die so viele Beine haben.
Ich habe voll Angst vorm Ertrinken und schwimme deshalb nie weit raus oder nehme immer eine Luftmatratze mit.
Schon spannende Sachen dabei, Daniel.
Ja, und durchaus irgendwie bekannt, oder? Kann ich alles irgendwie nachvollziehen?
Ja.
Angst auf der Rolltreppe zu stürzen. Okay, ist ja die Frage, ist die Angst, sich zu blamieren dahinter? Dann würde man eher von einer Soziophobie reden, also Angst, sich zu blamieren, peinlich zu sein und schlecht aufzufallen.
Oder wirklich
Angst,
verletzen.
Sich zu verletzen, ja. Angst vor Clowns habe ich.
Finde ich auch gruselig.
Weißt du, wer das war? Wir wollen ja, man muss keine Namen nennen, aber ich finde, was so schön war, da wirklich zu hören, dass alleine der Gedanke an Clowns, hat man ja in der Stimme gehört, dass der Kollegin das wirklich Angst macht. Also das war ja wirklich spannend
zu hören. Da fühlt man richtig mit.
Ja, genau. Und das ist ja auch, Angst ist was völlig Normales. Jeder hat Angst, du hast es gesagt. Es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die wirklich keine Angst haben.
Aber ist ja auch nicht gut, oder?
Nein, das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Also das ist eine Erkrankung. Also wenn Teile im Hirn von einer Krankheit betroffen sind, kann es sein, dass der Teil im Hirn, der für die Angst zuständig ist, Amygdala nennt man das, der Mandelkern. Und wenn der da zerstört wird aufgrund einer Krankheit, gibt es tatsächlich wenige Menschen auf der ganzen Welt, die dann gar keine Angst haben. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil Angst brauchen wir, um zu überleben. Also Angst ist nichts Schlechtes und völlig normal. Angst ist angeboren, das haben wir, sobald wir auf der Welt sind, und ist ein Alarmsignal, ein Warnsignal für uns Menschen. Pass auf, da ist irgendetwas, das könnte gefährlich sein, das ist gefährlich, sei vorsichtig. Und deshalb haben wir auch diese körperliche Komponente so dabei, weil sobald die Amygdala, also sobald ich irgendwas Gefährliches sehe oder glaube, dass etwas Gefährliches da ist, aktiviert sich mein Angstsystem im Körper und ich werde darauf vorbereitet, dass ich entweder flüchten kann, also schnell wegkomme, oder halt angreifen kann. Und wenn beides nicht funktioniert, dann komme ich in die Erstarrung, dann kann ich gar nichts mehr machen. Das kennen wahrscheinlich auch manche vielleicht, dass man wirklich so, wenn man massivst Angst hat, dass man, du hast es vorher auch gesagt, wie gelähmt ist und gar nichts mehr machen
kann. Ich denke zum Beispiel dran, als Kind hatte ich voll oft Angst, wenn ich allein daheim war, vor der Dunkelheit, und dann hörst du so ein Geräusch und dann erstarrst du einfach, dann klopft das Herz, es ist stiller, du bist nervös, du bist voll angespannt. Also das sind schon so Situationen, die einfach unangenehm sind.
Ja, und da sagst du auch was ganz was Spannendes, weil Angst beeinflusst auch unsere Wahrnehmung. Das heißt, wenn sich Angst bei mir aktiviert, aus welchen Gründen auch immer, bei dir war es damals Dunkelheit, allein zu Hause, dann ist das, als würde ein Scheinwerfer angehen und alles in meiner Umgebung, also sowohl visuell als auch audiell, absuchen, wo ist was, wo ist eine Gefahr, wo ist was gefährlich, und es richtet sich komplett danach aus, und ich werde dann auch gefährliche Sachen sehen, die mir sonst, wenn ich jetzt keine Angst habe, wahrscheinlich gar nicht auffallen werden, und das kann dann halt echt so ein Teufelskreis werden, weil ich ja meine Wahrnehmung voll danach ausrichte. Dann ist bei der Angst auch immer die Ebene der Gedanken dabei, da werden dann wahrscheinlich Angstgedanken auch gekommen sein.
Da ist jemand, ein Einbrecher.
Genau, dieses Geräusch könnte das und das sein. Es könnte auch sein, dass man dann den Gedanken hat, ah, das ist nur die Holzstiege, die knarrt. Dann wird die Angst wieder runtergehen. Aber meistens ist es so, dass wir in der Emotion dann auch natürlich die passenden Gedanken dazu haben. Beim Körper, du hast das auch gesagt, verändert sich ganz viel. Also mir wird so richtig mulmig. Ich fange an, irgendwie kürzer zu atmen. Mhm. So ein Hecheln, das ist auch Vorbereitung tatsächlich unseres Körpers auf Flucht oder Kampf. Ich brauche mehr Sauerstoff in meinen großen Muskelgruppen. Ich fange an zu schwitzen. Mein Herz schlägt schneller, damit ich eben besser versorgt bin für die Flucht oder für den Kampf. Ich bekomme dann tatsächlich auch so ein mulmiges Gefühl im Magen oft. Also mir wird so richtig übel ein bisschen. Mein Verdauungstrakt aktiviert sich, hat auch den biologischen Hintergrund, dass ich, wenn ich halt dann kämpfe oder flüchte, sollte ich nicht mehr aufs Klo gehen. Deshalb aktiviert sich das davor.
Aber es ist unglaublich, finde ich auch, welche Kräfte da frei werden im Körper.
Ja, und dafür haben wir es ja. Dafür haben wir es ja. Und deshalb ist Angst alles andere als schlecht. Angst ist großartig, weil wir dann bereit sind, Herausforderungen zu überwinden, uns Herausforderungen zu stellen und viel Energie einfach haben tatsächlich.
Problematisch wird es aber, wenn viel zu viel Angst ist in Situationen, wo dich die Angst einschränkt, wo der Leidensdruck zu groß ist, wo es einfach zu viel ist. Und deshalb schauen wir uns das gleich an, stellen uns die Frage, wie kommt es überhaupt zu einer Angststörung? Und so viel darf ich schon verraten. Ich stelle mich heute für dich einem Selbstexperiment und werde eine meiner Ängste überwinden. Ich weiß noch nicht, welche.
Es wird eine Überraschung
sein. Das wird eine Überraschung, ja. Ich habe ein bisschen Angst davor.
Schau, dann kannst du dich schon ein bisschen eingrufen.
Ein bisschen drauf einstellen.
Es geht ja heute um Angst. Und wie fühlt sich das jetzt an für dich tatsächlich? Also jetzt, weil wir es gerade gesagt haben, Gedanken, körperlich, Wahrnehmung.
Schon so ein bisschen mulmiges Gefühl, nervös, weil ich nicht weiß, was du mit mir vorhast. Aber ich schaue dem Ganzen positiv entgegen. Also ich bin gespannt.
Okay, und was würdest du jetzt gerade am liebsten machen?
Rausgehen.
Ja, das ist der Handlungsimpuls. Flüchten.
Also Tür zu machen. Tschüss, Daniel. Gute Nacht.
Du bist nicht allein.
Jeder von uns kennt das Gefühl Angst. Ich kenne auch das Gefühl, wenn es einfach so Phasen gibt, wo es viel zu viel Angst ist, wo ich mir denke, das ist jetzt nicht mehr verhältnismäßig. Deshalb, Daniel, würde ich gerne aus psychotherapeutischer Sicht mal so wissen, ab wann ist Angst unter Anführungszeichen gesund und normal und ab wann ist es schon so, geht in eine Richtung, wo es einfach too much ist und nicht mehr gut.
Ich glaube, wenn man das in einem Satz zusammenfassen möchte, dann beginnt es nicht mehr normal zu sein, unter Anführungszeichen, oder halt eine Störung zu sein, eine Angststörung, wenn mein Leben massiv eingeschränkt ist. Das heißt, wenn ich einen Leidensdruck habe, wenn ich Sachen, die ich sonst in meinem Leben gerne machen möchte, nicht mehr machen kann. Also dann ist es, können wir tatsächlich von einer Angststörung sprechen. Es gibt natürlich noch viele andere Merkmale dazu. Ein Merkmal ist natürlich, wenn es die Angst nicht zur Situation passt oder wenn es irrationale Ängste sind. Das heißt, dass Ängste auftreten, ohne dass da eine Bedrohung ist.
Hast du ein Beispiel?
Also zum Beispiel ein klassisches Beispiel, das wahrscheinlich ganz viele kennen, Aufzug fahren. Ich habe irgendwie Angst im Aufzug.
Ich steige ein und habe Angst, stecken zu bleiben.
Genau. Und da habe ich halt Angst und deshalb gehe ich in die Vermeidung, mach das einfach nicht. Das kann ja auch die Vermeidung ganz gesund sein. Kann man gut irgendwie leben. Wenn sich das dann aber ein bisschen ausbreitet, tatsächlich nicht nur auf den Aufzug, sondern auf andere enge Räume, ich zum Beispiel dann nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann, weil das ähnlich ist und das kann dann passieren tatsächlich, wenn ich so eine Angst unterdrücke ja die Angst. Ich steig nicht in den Aufzug, weil ich Angst habe. Das heißt, ich lasse die Angst nicht zu, gehe in die Vermeidung und dadurch kann die Angst ein bisschen stärker werden.
Und dann vermehrt sich das und irgendwann mache ich Sachen wahrscheinlich gar nicht mehr.
Ja, und im schlimmsten Fall kann es dann echt dazu führen, dass ich nur noch zu Hause sitze und mich nicht mehr vor die Tür traue. Das kann passieren, dann würde ich schon sagen, sprechen wir von einer Angststörung. Es kann auch eine Angststörung sein, wenn die Emotion viel zu intensiv ist, viel zu lange andauert, wenn ich gar nicht mehr aus der Angst rauskomme. Das heißt, wenn ich permanent Angst habe, wir haben es vorher schon kurz gesprochen, Angst aktiviert bei uns sowas wie ein Notfallsystem im Körper. Ein Notfallsystem heißt massive Belastung, auch körperlich und auch psychisch.
Das ist ja richtig anstrengend dann, wenn da ständig Angst ist. ich ständig auf Alarmstufe Rot bin,
genau,
dann funktioniert ja nichts mehr. Dann bin ich ja nur noch erschöpft und...
Ja, und dann kann es echt sein, dass ich mich immer mehr zurückziehe, dass ich auch körperliche Folgeerkrankungen davon trage. Und vor allem bin ich dann massivst eingeschränkt in meinem Leben, logischerweise. Ja. Es gibt auch, oder Angststörung kann auch sein, wenn ich zum Beispiel keine Bewältigungsstrategien oder glaube, keine Bewältigungsstrategien zur Verfügung zu haben. Das heißt, dass da eine Angst ist, die völlig normal ist. Und ich glaube zum Beispiel bei einer Sozialphobie, ich habe Angst, mit anderen Menschen zu sprechen. Und ich traue mir das nicht zu, dass ich das schaffe, mit anderen Menschen zu sprechen. Wenn ich so ein Bild von mir selbst habe, einen Grundsatz, Glaubenssatz von mir selbst, eine Grundannahme, wo ich sage, das kann ich einfach nicht. Mhm. Dann wird es auch schwierig natürlich und dann wird es irgendwann früher oder später zu einem Leidensdruck führen. Und dann sprechen wir von einer Angststörung, weil sie mich in meinem Leben einschränkt. Und dieses Einschränken kann dazu führen, dass ich Sachen, die mir eigentlich gut tun, nicht mehr machen kann und dann wird es halt echt gefährlich.
Was ja auch wirklich traurig ist, weil es ja dann den Alltag und die Lebensqualität komplett einschränkt. Ich kenne, also ist jetzt nicht super, super dramatisch, aber ich kenne viele, die sagen, sie haben so starke Flugangst, dass sie in keinen Flieger steigen. Mhm. Und ich bin zum Beispiel auch immer nervös beim Fliegen, aber da ist mein Drang, die Welt zu sehen und meine Freunde zu besuchen und was zu erleben, halt viel größer.
Ja.
Und da denke ich mir auch oft, ich verstehe es, aber ich finde es einfach schade, wenn man sich dann abbringen lässt davon.
Ja, und das ist ganz gut und super, finde ich, dass du dich da deiner Angst dann auch stellst, weil es ist ja auch, wenn man es jetzt sagt, also Fliegen ist zwar eines der sichersten Verkehrsmittel, das gibt, aber trotzdem gibt es ein Restrisiko und man ist da 10.000 Meter in der Luft, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man da runterfällt, wir können alle nicht fliegen als Menschen, ist es gefährlich, also komplett natürlich würde ich sagen, wenn da ein bisschen Angst mit dabei ist. Gefährlich wird es tatsächlich, so wie du es gesagt hast, wenn man dann immer in die Vermeidung geht und es nicht mehr macht, weil durch dieses Vermeiden oder Unterdrücken, dass ich die Angst nicht zulasse, dadurch kann die Angst immer größer werden. Ich gebe dir vielleicht ein Beispiel, weil das vielleicht ein bisschen, oder habe ich die Erfahrung gemacht, oder dass es nicht so leicht
zu verstehen ist. Beispiele sind immer gut.
Genau, ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir vor,
ja,
du bist ein kleines Mädchen, 4, 5 Jahre alt.
Mhm.
Genau, du wirst von einer Biene gestochen.
Mhm.
Die summt in der Luft, tut weh im Garten, du spielst im Garten, du wirst von einer Biene gestochen. Dann hast du den Schmerz natürlich, dein Hirn speichert ab irgendwie, okay, Biene summen ist gefährlich, das kann Schmerz verursachen, das merkt sich das Hirn. Dann wirst du gut umsorgt, also dein Stich wird versorgt, deine Mama nimmt dich in den Arm, alles ist gut eigentlich wieder, es ist jetzt nichts Schlimmes passiert. Aber du hast dieses Erlebnis abgespeichert.
Und das war nicht schön.
Das war nicht schön, genau. Wenn du das nächste Mal im Garten bist und dann kommt wieder eine Biene daher, dann dein Hirn ist ja lernfähig und merkt sofort, okay, Obacht, Biene im Garten, das haben wir gemerkt, das kann gefährlich sein, es kann Schmerzen verursachen. Sofort wird Angst ausgelöst. Soweit
also
so klar,
wenn ich
oder?
Die Biene nur sehe schon.
Wenn du die Biene nur siehst und das ist ja auch voll okay.
Mhm.
Jetzt gehst du in die Vermeidung, laufst sofort ins Haus rein, machst alle Türen zu, versteckst dich unterm Tisch, holst deinen Teddybären. Ja, soweit auch logisch irgendwie. Ne? Das heißt, die Angst, wenn du dann unterm Tisch sitzt, alle Fenster zu sind, geht zurück. Du hast eine kurzfristige Erholung von dieser Angst. Du hast die Angst gehabt und wenn du reinläufst und ins Sichere gehst, vermeidest, dass diese Angst dich nicht stellst, dann wird es weniger. Nächstes Mal bist du im Garten, alles gut soweit, also jetzt noch nichts Schlimmes passiert. Nächstes Mal bist du im Garten, da kommt ein Käfer, der eigentlich gar nicht so gefährlich ist. Das Hirn hat aber trotzdem irgendwas, fliegt da herum. Und das könnte gefährlich sein. Sofort aktiviert sich bei dir wieder die Angst. Angst ist ein unangenehmes Gefühl.
Also vermeiden und ich renne ins Haus.
Und ich renne sofort ins Haus, unter den Tisch irgendwie und mache alle Fenster und Türen zu. Und das geht dann, wenn ich das ganz, ganz häufig mache, dann wird die Angst immer größer. Und bei jedem kleinen Teil. Und dann irgendwann ist es schon nur noch der Garten. Und ich gehe gar nicht mehr unterm Tisch hervor. Ich bin nur noch bei meinem Teddybären, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, wenn Angst aktiviert wird und die wird halt im Garten aktiviert, weil das miteinander verbunden wird, hilft es mir, dieses unangenehme Gefühl loszuwerden, wenn ich mich unterm Tisch verkrieche.
Aber das ist heftig, weil da sehe ich jetzt, dass schon ein einziges Ereignis reichen kann, dass du so eine heftige Angst entwickelst?
Wenn du danach immer vermeidest.
Und wenn ich mich der Angst stelle und
wenn du draußen bleibst und eine neue Erfahrung machen kannst, okay, da kommt jetzt die Angst, ist okay, aber das ist in Wirklichkeit nicht gefährlich, sondern ich kann diese Angst aushalten und ich muss jetzt nicht reinlaufen, dann wirst du die Erfahrung machen, dass die Angst von alleine wieder runtergeht und du nichts machen musst und du auch im Garten weiter spielen kannst. Du musst ein bisschen vorsichtig sein, wenn eine Biene kommt, das stimmt, aber du musst nicht immer dich unterm Tisch verkriechen. Und das unterm Tisch verkriechen, das vermeiden können wir in auf viele Arten machen. Also ich arbeite mit suchterkrankten Menschen zusammen in der Klinik, in der ich arbeite. Und da ist ganz häufig jetzt nicht unterm Tisch verkriechen, sondern wenn da Angst da ist, Alkohol trinken zum Beispiel oder irgendwas konsumieren.
So zu ersticken,
und was ich aber lerne ist, dass nur dieses Vermeidungsverhalten, das heißt, wenn ich Alkohol trinke, wenn ich mich zurückziehe, wenn ich unterm Tisch gehe, meine Angst irgendwie ein bisschen abschwächt, was aber nicht stimmt. Und das kann sie dann automatisieren und das kann immer größere Auswüchse einnehmen, sodass am Ende tatsächlich du als kleines Mädchen nicht mehr unter diesem Tisch hervorgehst und dann mit deinem Teddybären da unten sitzt, da sicher bist, keine Angst hast, aber halt gar nichts vom Leben mehr hast. Und das ist ja das Traurige. Also es geht nicht darum, die Angst wegzubekommen, sondern es geht darum, mit der Angst leben zu können und die Angst auch ein bisschen aushalten zu können.
Du bist nicht allein.
Ich würde gerne wissen, was deine Angstthemen sind. Reden wir offen und ehrlich gemeinsam drüber. Nina.
Und zwar ist, also ich weiß jetzt nicht, wie der richtige Begriff ist, aber es ist eigentlich sowas Ähnliches wie Platzangst. Also für mich ist alles irgendwie, wo ich jetzt nicht in der Sekunde raus kann, wenn ich will, ist schlimm. Also egal, ob irgendwie Lift fahren oder fliegen oder weiß ich nicht, das ist für mich halt so, also nicht so gut, sage ich mal.
Stelle ich mir auch sehr, sehr beengend vor.
Ja, gibt es einen eigenen Ausdruck dafür, also eine eigene Diagnose, die diese Platzangst, wie man umgangssprachlich sagt, irgendwie beschreibt. Das nennt sich Agoraphobie.
Aber vielleicht mal back to the basics. Was ist generell die Definition von einer Phobie jetzt im Vergleich zur Angst?
Also Phobie ist in Wirklichkeit das Wort für Angst, aber aus dem Griechischen.
Also es klingt einfach cooler. Also.
Ja, es ist Angst.
Also bei Spinnen sagt man ja oft, ich habe eine Spinnenphobie, ich habe eine Phobie vor Haien, keine Ahnung.
Es gibt eben diese Agoraphobie, das ist diese Platzangst.
Okay.
Es gibt aber auch spezifische Phobien, von denen wir auch sehr, sehr häufig reden und die wahrscheinlich die meisten auch kennen. Spezifische Phobie heißt, ich habe vor ganz spezifischen Situationen, können das sein, oder Dingen, Tieren, oder auch Blut, Spritzen.
Ja,
also es
stimmt.
Muss ganz spezifisch sein und das ist die angstauslösende Situation.
Eine Freundin von mir hat Urangst vor Nadeln, also so piercen lassen, impfen.
Schwierig dann tatsächlich, ja. Das ist auch sehr, sehr häufig verbreitet. Kann man super was therapeutisch dagegen machen. Also das, wenn, und das führt ja dann auch zum Leidensdruck oder Leidensdruck. Man kann Spritzen gut vermeiden, solange es einem gut geht. Wenn man es braucht, ist halt dann ein bisschen blöd. Oder Zahnarzt ist auch so typisch irgendwie, wo ganz, ganz viele Angst haben. Man kann das ja auch lange hinauszögern und vermeiden. Da wird die Angst auch immer größer im Kopf irgendwie. Und wenn man dann irgendwann muss man dann im besten Fall, also müssen tut man nicht, aber wäre es wahrscheinlich
aber
sehr
wenn
sinnvoll.
Wenn schon die Karies verteilt sind, dann wäre es an der Zeit.
Genau, weil irgendwann fange ich dann ja wirklich an zu leiden darunter. Und das ist der Unterschied. Also spezifische Phobie ist, es ist wirklich auf eine Situation, das kann auch auf eine Prüfungssituation zugezimmert sein oder halt wenn ich mit einer Frau rede und sie kann auch eine spezifische Phobie sein und oder halt Dingen oder irgendwas, wo ich zuordnen kann. Bei Platzangst ist es da ja nicht so leicht zuordnenbar. Da reden wir dann von einer Agoraphobie, was einfach nur der Ausdruck für Platzangst ist.
Klingt
tatsächlich.
Halt
ja, das, so heißt es halt. Genau, das gibt's. Dann gibt es noch Panikstörung, muss man auch unterscheiden, weil Agoraphobie ist eben, ich habe so Angst, irgendwo in der Falle zu sein, nicht rauszukommen. Das fängt
eben im Lift wahrscheinlich.
Genau, im Lift oder bei Menschenmengen.
U-Bahnen.
U-Bahn, öffentlich Verkehrsmittel, aber auch im Auto sind das die, die immer am Beifahrerplatz sitzen und immer sich überlegen, wo ist der Notausgang, wo könnte ich rauskommen. Da wird ganz, ganz viel geplant tatsächlich und abgecheckt. Das heißt, das ist eine irrsinnige, stressige Angelegenheit. Ja, überall, wo du reingehst, musst du sofort schauen, okay, wo
ist der Notausgang? Wahrscheinlich Konzerte sehr drückend.
Ja, immer nur den Platz, wo ich dann am Gang sitzen oder halt stehen. Also ich bin ja schon ein Konzertsitzer, aber wahrscheinlich...
Du bist alt.
Ja, genau.
Sobald man bei Konzerten sitzt, ist man alt.
Das ist Agoraphobie, Panikstörung. Wichtige Unterscheidung ist, da kann ich es gar nicht zuordnen. Panikstörung bekomme ich Panik, also Angstattacken, die wirklich sehr, sehr lebensbedrohlich wirken, zum Glück nicht sind, wenn wir wirklich von einer Panikstörung reden, wie aus dem heiteren Himmel. Das heißt, aus dem Nichts irgendwie kommt auf einmal eine Angstattacke daher und es fühlt sich so an, wirklich, als würde ich sterben, als hätte ich einen Herzinfarkt oder ein ganz schweres Leiden, da spielt der Körper dann echt verrückt. Und der Ursprung von vielen Agoraphobien, also von diesen Platzängsten, ist oft eine Panikstörung, dass ich die zufälligerweise irgendwo hatte in der Öffentlichkeit und dann das irgendwie verknüpfe miteinander und dann Angst davor habe, so eine Erwartungsangst habe.
Es kann wieder passieren, ich bin in Gefahr vielleicht.
Genau, und ich könnte mitten in einer Menschenmenge, wo ich jetzt nicht aus kann oder in der U-Bahn, was super peinlich wäre auch und wo ich nicht weiß, ob ich Hilfe bekomme, einfach mal zusammenbrechen. Genau, also das sind die unterschiedlichen Angststörungen. Es gibt dann auch noch die generalisierte Angststörung, dürfen wir auch nicht vergessen. Generalisierte Angststörung heißt, dass ich mir permanent Sorgen mache.
Also über jetzt, alles, oder?
Genau, über alles. Also es gibt so Untersuchungen, wonach ein nicht erkrankter Mensch so 18% seiner Zeit des Tages mit Sorgen machen verbringt. Wir machen uns ja alle Sorgen. Wird es gut gehen? Wird da das und das passen? Sind so 18.
Wird mein Lieblingsmensch wieder gesund?
Genau.
Wie wird es in der Arbeit?
Genau.
Kennen wir ja alle.
Und ein Mensch, der unter einer generalisierten Angststörung neigt, der macht das 60-70% mindestens am Tag und muss halt wirklich alles durchdenken und alles durchplanen. Und eigentlich ist dieses Durchdenken und Durchplanen auch wieder Vermeidungsverhalten von der Angst. Weil wenn ich alles durchplan, dann habe ich
dann das Gefühl. Dann fühle ich mich sicher, oder?
Dann fühle ich mich sicherer. Und das kann dann aber auch irgendwann einmal zum Selbstläufer werden und sorgt natürlich jedes Mal, wenn wir Angst haben, das dürfen wir nicht vergessen, passiert was in unserem Körper. Und das kann dann wirklich zu einer permanenten Stresssituation im Körper führen.
Weil man es ja, auch wenn man nicht in Gefahr ist, quasi das alles wieder durchlebt.
Ja, jedes Mal, wenn ich dir jetzt nur irgendwas sage, wovor hast du Angst?
Gibt's was? Flugzeug.
Und jetzt denk einfach daran, dass du im Flugzeug sitzt und eine Turbulenz gibt. Und nur wenn du daran denkst und dir das vorstellst, wirst du das erleben auch ein bisschen.
Ja.
Genau. Und stell dir vor, du machst das 60% deines Tages. Permanent setzt du dich diesem Gefühl aus.
Das ist ja kein Platz mehr für Freude oder
wenig.
Irgendwas.
Das ist sehr, sehr schwer und deshalb wirklich eine ernstzunehmende Erkrankung.
Ja.
Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also auch wenn wir alle Angst haben und Angst was völlig Normales ist, wenn du das Gefühl hast, dass deine Angst zu viel ist, dass da ein Leidensdruck ist und dass das nicht okay ist und dass es dich wirklich fertig macht und du Sachen, die du eigentlich gerne machen würdest, nicht mehr machen kannst, dann unbedingt bitte das ernst nehmen, weil es wird nicht besser, wenn man darauf wartet, dass es von alleine weggeht und dann echt professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Weil das echt immer mehr werden kann und sich auswachsen kann und dann gefährlich ist und du immer mehr leidest. Und da braucht es echt professionelle Hilfe und die ist sehr, sehr gut bei Angststörungen.
Die Zwangsstörung, das sehe ich auch ganz oft.
Ja.
In Amerika heißt das, glaube ich, OCD, oder?
Obsession.
Obsessive Compulsory.
Genau. Disorder.
Disorder, genau. Das sehe ich ganz oft in Videos. Das ist ja auch eine Form der Angst, oder?
Das ist eine Form der Angst und der Zwang ist in Wirklichkeit, um diese Angst ein bisschen kleiner zu machen, wenn ich das Zwangsritual ausübe oder den Zwangsgedanken denke.
Also ganz oft Hände waschen,
genau, da ist
ganz viel putzen.
Dahinter eine Angst und wenn ich dann X mache, Hände waschen zum Beispiel, schwächt sich die Angst ein bisschen ab und dann, das nennt man dann negative Verstärkung in der Lernpsychologie. Das heißt, ich habe was unangenehm ist, Angst zum Beispiel. Ich mache etwas, Hände waschen. Meine Angst wird ein bisschen weniger, negativ verstärkt. Das heißt, mein Verhalten verstärkt sich negativ. Ich werde das immer öfter machen. Das nächste Mal, wenn ich wieder Angst habe, weiß ich, Hände waschen hilft. Das Problem ist, dass diese Angst aber, die dahinter liegt, ich müsste sie unter Anführungszeichen ja nur einmal aushalten und diese Erfahrung machen.
Nur? Das ist wirklich deshalb ist wahrscheinlich sehr schwer.
Na, ganz großes Anführungszeichen und viermal unterstrichen, weil das bei einer Zwangsstörung eben nicht so leicht ist und ich da echt professionelle Hilfe auch dazu brauche, um das wieder gut in den Griff zu bekommen. Das ist möglich. Das ist alleine sehr, sehr schwer. Mhm. Aber rein theoretisch müsste ich es nur aushalten und diese Zwangshandlung nicht machen, das oft genug machen, sehen, dass nichts passiert. Und dann wäre meine Zwangsstörung auch ein bisschen, nicht ein bisschen, dann wäre sie weg. Aber das ist nicht so einfach tatsächlich und bei Ängsten ja genauso. Und das ist ja das, was wir uns heute noch anschauen würden. Ängste loswerden oder halt, wenn sie zu groß, zu intensiv, nicht zur Situation passen, die in den Griff zu bekommen, geht dadurch, dass ich sie aushalte. Und das ist etwas, was die Melli heute vielleicht auch noch ausprobieren wird, weil wir gleich einen sehr, sehr coolen Studiogast bei uns haben.
Ich darf mich einer meiner Ängste stellen. Ich habe Daniel vorab nämlich eine Liste quasi von ein paar meiner Ängste gegeben. Ich weiß nicht, welche Angst wir heute behandeln. Ich weiß nicht, wie schlimm es wird. Ich bin bereit, aber ich gebe es zu, ich bin schon nervös und sehr, sehr gespannt und wir werden das Ganze auch für dich filmen. Für unseren neuen Instagram-Account psychotalk.at. Schau da gerne mal vorbei. Und
ich kann so viel sagen, es wird in der virtuellen Realität stattfinden.
Okay.
Okay, ja.
Okay, spannend. Okay.
Es braucht eine VR-Brille. Geht
da,
auch.
Okay, das klingt spannend. Ich bin gespannt. Stay tuned.
Du bist nicht allein.
Es ist soweit, Zeit für ein Experiment. Du bist mittendrin in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Und wir haben schon angekündigt, ich darf mich heute einer meiner Ängste stellen. Ich weiß aber nicht genau, was mich erwartet. Wir haben gerade einen Studiogast bekommen. Schönen Abend, Johannes Lanzinger.
Hallo, grüß euch, schönen Abend.
Ja, ich weiß ein bisschen mehr als du,
liebe Melli. Ja, du weißt mehr, das mag ich gar nicht.
Der Johannes ist von Phobius und das ist das erste Zentrum im deutschsprachigen Raum gewesen, das Virtual Reality, VR, ich hoffe, ich sage das alles richtig.
Klingt gut.
Einsetzt, um gegen Phobien anzukämpfen. Oder, aber ich mag nicht zu viel sagen, weil wir haben ja den Erfinder mehr oder weniger da, den Chef höchstpersönlich. Erzähl mal, was macht Phobius genau?
Das ist richtig. Erfinder ist ein bisschen zu weit gegriffen,
okay.
Aber zumindest aber cool. Waren wir die Ersten, die diese Technologie wirklich dann eingesetzt haben mit Patienten, sodass man, wenn man betroffen war, einfach auch wohin gehen konnte, wo man mit Virtual Reality seine Ängste bekämpfen und besiegen konnte. Bis davor war es eigentlich eher ein Ding der Forschung. Also wenn man Glück hatte, dann hat man bei einer Studie mitmachen können, aber so wirklich tatsächlich Therapie hat es keine gegeben. Und da waren wir die Ersten. Ich hatte damals die Idee zufällig, indem ich so eine Brille aufgehabt habe. Das war, glaube ich, 2015 die Oculus Rift, die erste VR-Brille. Und ich kann mich noch genau erinnern, da kam so ein T-Rex um die Ecke. Und der hat sich so runtergebeugt und mich angebrüllt und ich habe einfach Angst bekommen. Und da ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen, hey,
das funktioniert.
Da kann man Emotionen erzeugen und voll das bedeutet, man kann da auch konfrontieren damit.
Aber du bist Psychologe?
Ich bin klinischer Psychologe, genau.
Okay, weil das muss man vielleicht auch noch erklären. Also es geht darum, ja, dass so weit waren wir heute noch gar nicht. In der Therapie von Ängsten ist es sehr, sehr hilfreich, sich dieser Angst zu stellen. Zum Beispiel, nehme jetzt der Spinnenangst her, dann ist es halt super, so eine Vogelspinne vielleicht auch tatsächlich sich mit der zu konfrontieren. Und das ist jetzt nicht immer so leicht, weil die wenigstens eine Vogelspinne zu Hause haben.
Zum Glück.
Oder auch bei Höhenangst oder Melli, du hast gesagt, du hast auch ein bisschen Flugangst oder so.
Das wäre teuer, wenn ich mich da jedes Mal stellen müsste.
Genau, und ihr macht das dann einfach mit Virtual Reality. Aber komme ich dann einfach vorbei, ich mache mal einen Termin um 15 Uhr, also ich komme hin und ihr sagt, okay, passt, setz die Brille auf, ich konfrontiere dich jetzt die nächsten 2 Stunden und dann bist du geheilt?
Also sehen tust du uns schon mal kurz davor.
Okay.
Nein, es ist ein Teil der Behandlung. Wir arbeiten da gestuft, das heißt, wir beginnen oft mit einfachen Objekten, zum Beispiel Zeichnungen, also bei einer Spinnenphobie Bild oder Zeichnung. Das nächste Level wäre ein Video, dann kommt die VR-Brille und der Abschluss ist dann schon meistens die sogenannte In-Vivo-Konfrontation. Das heißt, wir nehmen auch das echte Ding und haben auch ein kleines Terrarium in der Praxis, wo wir Hausspinnen immer wieder einsammeln und halten, aber keine Vogelspinnen, keine Angst.
Das heißt, das volle Programm kriege ich bei euch. Wie lang dauert das?
Die klassischen spezifischen Phobien, also wenn wir jetzt von Höhenangst oder Spinnenphobie, Hundephobie sprechen, da sind wir im Schnitt ungefähr bei 8 bis 10 Sitzungen, je nachdem. Mhm.
Und mit welchen Ängsten kommen da die meisten Menschen? Also gibt es auch so voll absurde Sachen, die sie gern behandeln wollen?
Es gibt auf jeden Fall etwas unbekanntere Ängste, die aber durchaus häufig sind. Allen voran die Emetophobie. Mhm. Vielleicht schon mal gehört, das ist die Angst, dass man sich übergeben könnte. Die tritt vor allem bei jungen Frauen auf. Und da haben wir relativ viele in Behandlung immer. Aktuell bestimmt so 8 bis 9. Wir haben sogar eine Emetophobie-Gruppe. Okay. Mit 7 Teilnehmern, die sehr erfolgreich ist. Und viele, ich selbst im Studium habe davon nie gehört. Ich habe das erste Mal im Rahmen von Phobias davon gehört. Und wenn man sich anschaut, wie viele Leute betroffen sind, eine für mich außergewöhnliche Phobie, weil niemand davon irgendwas weiß. Es gibt auch wenig Studien. Es wird oft als eine Essstörung fehldiagnostiziert. Mhm. Sehr spannend.
Und ist irrsinnig anstrengend. Ich hatte mal eine Patientin, die das auch hatte, weil da ganz viel Vermeidungsverhalten halt benötigt wird, weil die Gefahr zu erbrechen ja immer wieder gegeben sein kann. Also man muss ganz genau aufpassen, was esse ich, wann esse ich, wie viel trinke ich.
Hat schon einen Zwangscharakter oft, dass dann sehr starke Reinlichkeitszwänge auch auftreten aus Angst, sich mit irgendwas zu infizieren, was dann zu einer Magen-Darm-Geschichte führen könnte.
Also ich kann da wirklich mit allen möglichen Sachen einfach zu euch kommen.
Richtig, also wir machen nicht nur Phobien, wir machen alles, was mit Angst zu tun hat, also zum Beispiel auch soziale Ängste, generalisierte Angststörung oder auch Panikstörung, die sehr häufig ist.
Voll, das haben wir ja schon besprochen vorher.
Genau.
Und da hilft auch Virtual Reality?
Mitunter. Also wir verwenden nicht ausschließlich Virtual Reality, wir verwenden sie immer dann, wenn sie passt. Bei der Panikstörung kann man sie zum Beispiel auch einsetzen und zwar anders, als man sich vorstellen würde. Die hat auch negative Effekte, wenn man in der VR zum Beispiel Auto fährt, bringt es das Gleichgewichtsorgan durcheinander und es kann einem schlecht werden dabei. Oder es kann einem schwindelig werden. Und bei der Panikexposition, so nennt man das, wo man Symptome konfrontiert, die bei Panikattacken auftreten können, will man genau solche Symptome eben im Patienten hervorrufen. Klassisch macht man das mit schwindelig drehen, Stiegen rauf und runter laufen.
Genau, ja, so kenne ich's, ja.
Mit der VR-Brille kann man das auch, und zwar relativ effektiv, mit diesen negativen Side-Effects.
Ah, also ihr löst dann diese körperliche Symptomatik mit eigentlich einem ganz anderen Inhalt auf der VR-Brille aus.
Genau, da kann man dann zum Beispiel Achterbahn fahren und dabei wird es schwindelig und dann kann sein, dass dadurch die Panik getriggert wird und das will man bis zum gewissen Grad.
Ich verstehe. Freust du dich schon, Melli? Weil
ja,
du
meine Freude steigt wirklich mit jeder Minute. Ich sehe, hinter mir steht schon ein Rucksack, da hast du wahrscheinlich die Brille mit.
Jetzt
aber ich weiß ja noch nicht, worum es geht.
Wir machen jetzt nicht wirklich eine Exposition, weil so wie du gesagt hast, da muss man schon auch irgendwie fair bleiben. Also es dauert 8 Sitzungen bei euch.
Genau.
Würde ich auch sagen, wenn man das auch ohne VR macht, dauert es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger. Aber was wir gerne ausprobieren würden ist, wir haben ja heute schon gesagt, einer Angst sollte man sich auch stellen können.
Ja, Daniel, das hast du schon ein paar Mal erwähnt.
Genau, und ich habe gehört, dass du ein bisschen Höhenangst auch hast. Und ich glaube, der liebe Johannes hat ein Programm mit auf seiner VR-Brille, wo wir schauen können, ob wir bei dir ein bisschen Angst auslösen können. Ob du diesen T-Rex-Moment für dich auch empfinden kannst und wie es dir geht damit.
Du bist nicht allein.
Daniel steht neben mir und grinst, weil er weiß, ich stelle mich jetzt gleich einer meiner Ängste.
Ja, weil ich mich freue, dass du diesen Schritt gehst. Tatsächlich, das hat jetzt nichts irgendwie mit Schadenfreude zu tun. Nein, sondern wirklich, weil ich es großartig finde, dass du das machst. Bei uns ja heute großes Thema Phobien, Ängste. Du hast mir irgendwann mal erzählt, dass du ein bisschen Höhenangst hast. Mhm. Und wir machen jetzt so einen Mini-Ausschnitt aus einer Exposition, also einer Konfrontationstherapie, gemeinsam mit dem lieben Johannes Lanzinger von phobios.at, die das hauptberuflich machen und dagegen Ängste, also wo man seine Angst heilen lassen kann oder ein bisschen bekämpfen kann mit Expositionstechnik, mit Virtual Reality Brillen.
Genau, die liegt schon neben mir, eine weiße Brille, die bekomme ich jetzt gleich aufgesetzt und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber wir filmen das Ganze für dich. Die kannst du dann auf Instagram anschauen, psychotalk.at, ich bin gespannt und ja, ich setze mir das jetzt mal auf.
Ja bitte, mach das einmal und das, wenn ich das richtig verstanden habe, aber Johannes, kannst du uns vielleicht noch ganz kurz sagen, was passiert dann jetzt genau bei der Melle in der Brille, weil wir sehen sie ja von außen nicht.
Ja, ich kann euch das ein bisschen erklären. Also die Melle setzt jetzt die Brille auf.
Ja.
Und dann wird sie sich, wenn sie einen Schritt nach vorne geht, vor einem Aufzug befinden.
Melle, geht's dir noch gut?
Ja.
Okay.
Ich sehe dich noch so ein bisschen.
Ah, du kannst mich durch diese Brille durchsehen?
Ja, jetzt gerade so auf der Seite, aber
und jetzt,
so echt aus.
Wenn du mutig bist, rechts von dir ist ein Knopf.
Okay.
Da steht Plank drauf.
Ja.
Und auf den kannst du einfach mal draufdrücken.
So jetzt.
So, als würdest du in echt draufdrücken.
Okay.
Und dann sollte sich der Aufzug in Bewegung setzen.
Jetzt sitzt ihr weg.
Super.
Okay, jetzt ist die Melle im Aufzug.
Okay. Es ist so, okay. Es schaut so echt aus. Ja.
Okay, also bei der Melle.
So, was die Melle jetzt sieht, ist, der Aufzug ist aufgegangen. Oh mein Gott. Und vorher geht es circa 100 Meter nach unten. Und nur ein kleines Brett.
Also die Melli steht jetzt vor 100 Meter Abgrund tatsächlich.
Ich beschreibe kurz, was ich sehe. Ober mir ist ein Hubschrauber. Vor mir sind Hochhäuser und ein Brett. Und dann geht es in die Tiefe und ein Heißluftballon. Und das schaut so echt aus. Und ich bin noch im Aufzug.
Okay, man kann wirklich spüren beim Zuschauen, dass das was auslöst. Also, dass die da wirklich gerade in dieser Situation drinnen ist.
Oh Gott. Was muss ich jetzt machen?
So, wenn du mutig bist, kannst du jetzt mal versuchen, einen Schritt auf die Planke
zu gehen.
Ich habe gerade Gänsehaut. Super. Es ist so tief. Ich bin auf einem Hochhaus, unter mir ein Spielplatz. Es geht hunderte Meter runter. Ich sehe Autos, ich sehe Hochhäuser vor mir. Ich sehe die Welt. Also,
hast du Angst?
Es ist urlaut. Über mir ist ein Hubschrauber. Und es geht einfach in die Tiefe.
Hast du Angst?
Ja, schön ist es nicht.
Entschuldigung, ich wollte nicht lachen. Okay. Traust du dich noch ein Stück?
Mir ist ein bisschen schwindelig, aber es geht. Ich weiß, dass ich im Studio bin, aber es fühlt sich so echt an.
Ich glaube, genau darum geht's ja. Also das ist ja das.
Ich bin jetzt auf einem Brett. Kann ich eigentlich runterfallen?
Ja.
Daniel, das ist so schlimm. Unter mir sind die Autos, ich bin auf einem Hochhaus.
Mhm.
Und ich bin auf einem Brett und ich habe so Angst, daneben zu steigen.
Okay, machst du es gut? Voll mutig.
Was spürst du für Körpersymptome?
Ich bin komplett angespannt. Mein Herz klopft schneller und es fühlt sich nicht schön an.
Ganz typisch sind bei der Höhenangst schwitzige Hände. Ist das bei dir auch so?
Meine Hand ist komplett schwitzig, ja. Und ich krall mich richtig an die... Ich habe komplett Angst runterzufallen, weil es schaut so echt aus. Also ich bin jetzt auf dem Brett ganz vorne.
Super.
Und stehe da jetzt in der Luft über dem Hochhaus und ich glaube, meine Füße sind so leicht eingeknickt und ich schwitze und mir ist ein bisschen schwindelig und ich traue mich nicht runterschauen. Also ich schaue jetzt nach links, da wird mir komplett schlecht. Da sehe ich einen Berg, aber mir ist ein Vogel.
Wenn wir jetzt Therapie machen würden, ja, würde ich dich dazu ermutigen, genau die Dinge zu tun, die du nicht kannst. Also wenn du sagst, du kannst nicht nach unten schauen, dann würden wir jetzt gemeinsam üben, dass du immer wieder nach unten schaust, so lange, bis es dir möglich ist, bis du merkst, du kannst es doch.
Es ist so schlimm, weil es schaut so echt aus. Das ist unglaublich. Also ich fühle mich wirklich, als würde ich da jetzt auf dem Hochhaus stehen und gleich springen. Und ich werde richtig zittrig, wenn ich nach rechts schaue, weil ich das Gefühl habe, ich verliere das Gleichgewicht. Und meine Hände sind nass und da ist ein Heißluftballon und ein Seil. Und es ist wirklich so, als würde ich da jetzt echt gerade wo stehen. Und als wäre ich dann nicht stabil und nicht safe. Boah! Runterschauen, ganz schlimm. Nach rechts schauen, ganz schlimm. Oh Gott.
Du machst es aber super. Von 1 bis 10, wo bist du? 1 ist, dir geht super und 10 ist, du hast totale Panik.
Ich habe Angst, runterzufallen. Also ich bin bei... Es geht. Ich würde sagen, so 7,58.
Mhm.
Wenn ich runterschaue, 9. Und was passiert, na, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt noch weiter gehe auf dem Brett?
Dann würdest du tatsächlich nach unten. Wenn du mutig bist, kannst du es probieren. Einfach einen Meter weiter gehen.
Und dann falle ich? Mhm. Ich traue mich nicht. Das klingt so blöd, aber es geht nicht. Also ich habe Urangst. Oh Gott!
Bist du gefallen?
Ich falle gerade, ja. Gleich. Ah! Oh Gott.
Gut gemacht, Melli.
Krieg ich einen Applaus?
Ja, voll geil. Also erzähl, wie es war.
Ich bin gerade runtergefallen von einem Brett, von einem Hochhaus. Meine Hände sind schwitzig. Es dreht sich alles. Mir ist ein bisschen schlecht. Ich bin auf einem Brett gestanden, auf einem Hochhaus. Über mir Vögel, unter mir Autos. Es war wirklich so, als würde ich da jetzt in der Luft stehen. Mein Fuß hat gezittert. Ich war angespannt. Hatte Angst, dass ich da runterfall. Und das ist schon ein orges Gefühl. Also ich bin noch ein bisschen neben mir. Ich bin noch nicht ganz da.
Aber es hat funktioniert. Du hast Angst gespürt.
Ja.
Und genau.
Obwohl ich nur eine Brille auf hatte. Also so echt.
Ja, voll gut gemacht, voll mutig von dir. Ich glaube, du hast jetzt mal eine kurze Pause mit der meisten Musik verdient und dann reden wir gleich weiter, ja?
Ja, finde ich gut. Halleluja.
Du bist nicht allein.
Einmal durchatmen. Willkommen zurück bei der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Ich habe immer noch schwitzige Hände. Ich bin angespannt. Und das, weil ich gerade von einem Hochhaus gefallen bin, mit einer VR-Brille. Und das war so echt. Und ich fühle mich noch immer wie in einer anderen Welt.
Ja, und schuld ist, weil du mich so anschaust jetzt so vorwurfsvoll, ist eigentlich der Johannes von phobius.at.
Du bist schuld.
Ich gebe es zu, ich bin schuld.
Aber wir haben das ja nicht gemacht, um dich irgendwie zu ärgern, sondern genau das, was du gerade da erlebt hast, ist super hilfreich im Kampf gegen Ängste, Johannes. Was hat die Melle, also was sie erlebt hat, das haben wir gesehen.
Aber ich habe mich meiner Höhenangst gestellt.
Genau, aber warum machen wir das? Also warum macht sie das?
Wir versuchen damit, die angstbesetzte Situation, also in dem Fall die Höhe, wieder zu normalisieren. Weil normalerweise führt eine Angst dazu, dass man sich dem Gegenstand, der die Angst auslöst, eher nicht nähert oder eher vermeidet, nennt man das. Und je mehr man vermeidet, desto mehr oder desto weniger traut man sich zu und desto stärker wird die Angst. Und wir versuchen, diesen Teufelskreis, der sich da über Jahre oft etabliert, umzudrehen und dem Patienten wieder Mut zu machen, dass sie das schon können. Und vielleicht hast du es auch gemerkt, Melli, am Anfang warst du angespannter und am Schluss hatte ich das Gefühl, dass du schon etwas lockerer warst, obwohl wir nur 5 Minuten auf der ganzen...
Ja, ich wusste ja eigentlich, dass ich im Studio stehe, aber du vergisst das dann. Und ich war in einem Aufzug und da war so ein braunes Brett und dann bin ich da rausgegangen aus dem Hochhaus. Und da ist echt so das Gefühl, du kannst jetzt in die Tiefe fallen. Hunderte Meter unter dir siehst du die Autos, ober dir ein Vogel, ein Hubschrauber. Es ist laut, also auch die Geräusche geben dir so das Gefühl, dass du da jetzt echt in der Situation bist. Links von mir war ein Berg, also es war einfach so real, da oben zu stehen und einfach das Gefühl zu haben, ein falscher Schritt und du fällst.
Und ganz wichtig, ja, bei der Bekämpfung von Ängsten oder überhaupt, wenn man Emotionen, die einen belasten, umlernen möchte, ist, man muss sie erleben. Und das klingt sehr, sehr gut, wie man gesehen hat.
Ja, meine Hände sind noch immer ein bisschen schwitzig.
Du hast wirklich diese Angst da komplett gespürt, habe ich das Gefühl von außen gehabt. Also das war jetzt nicht gespielt, sondern du warst...
Nein, das fühlt man.
Ja, du warst wirklich in dieser Situation da drinnen jetzt.
Und es ist auch wichtig, dass man es in einem sicheren Rahmen erlebt. Ja, wo man sich sicher sein kann, mir kann eigentlich nichts passieren, aber ich erlebe trotzdem die Emotion. Und das macht VR eigentlich so cool und so lässig für uns Therapeuten, weil man genau das sicherstellen kann.
Voll cool.
Ich bin wirklich überrascht, wie gut das funktioniert hat und wie echt sich das anfühlt.
Cool.
Also Dankeschön.
Bitte, bitte.
Und ich kann es nur wärmstens weiterempfehlen irgendwie, wer tatsächlich irgendwie mit einer spezifischen Phobie oder mit Ängsten kämpft, phobius.at, ihr bietet das an. Und ist verlinkt auf unserer Homepage auf kronehit.at natürlich und auch auf Insta.
Voll.
Danke, dass du da warst. War cool. Und jetzt möchte ich es aber auch noch ausprobieren.
Ja, der Daniel ist schon ganz aufgeregt.
Wenn ich darf.
Für alle, die sich interessieren oder das gerne ausprobieren wollen bei uns, wir haben ein kostenloses Erstgespräch. Also wenn man sich nicht ganz sicher ist, das ist kostenlos und unverbindlich. Man legt sich da auf nichts fest und wir erklären einfach, wie es funktioniert. Man kann die Brille mal probieren. Man kann nachfragen, ob man überhaupt richtig ist bei uns. Und das ist ein Service, weil sowas ja schon ein bisschen außergewöhnlich ist. Man muss sich erstmal trauen, da überhaupt herzukommen. Darum gibt's das. Und ja, da würde ich alle, die es interessiert, herzlich einladen, mal vorbeizuschauen.
Ich kann nur sagen, es war eine richtig coole Erfahrung. Also probiert das aus und Dankeschön.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie ist es jetzt, wo du es geschafft hast irgendwie? Oder
ich bin noch so ein bisschen in meiner eigenen Welt, aber es fühlt sich cool an, weil ich bin so auf das Brett rausgegangen.
Ja, voll cool.
Ich weiß, du hast das nicht gesehen, aber ich habe mich getraut.
Voll cool. Danke fürs
Dasein.
Ja,
danke
für die Einladung.
Du bist nicht allein.
Du kennst das Gefühl, Herzklopfen, du hast dann so diesen Tunnelblick. Es fühlt sich manchmal einfach nicht gut an, wenn da zu viel Angst ist. Ich bin mir sicher, jeder denkt da sofort, weiß ich nicht, an Spinnen, an Clowns, an Höhenangst, an Flugangst. Gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Daniel, was ist quasi so die größte Angst der Österreicherinnen und Österreicher? Also
bei spezifischen Phobien, wo wir es wirklich auf ein Ding oder auf eine Situation zurückführen können, hast du schon genannt, Platz Nummer 1 ist tatsächlich Ungeziefer, Spinnen und Schlangen.
Platz Nummer 1?
Platz Nummer 1, ja.
In Österreich?
In Österreich. 52% der Frauen haben da eine Phobie gegen Ungeziefer, Spinnen und Schlangen und 26% der Männer. Wobei ich bei diesen Statistiken ein bisschen aufpassen würde, weil ja viele Männer auch von klein auf gelernt haben, dass sie das nicht zugeben dürfen und dass man als Mann keine Angst hat. Und da ist spannend, gerade bei Ungeziefer, Spinnen und Schlangen wird oft vermischt, dass es nicht nur eine Angst ist, sondern auch Ekel, der da eine große Rolle spielt. Und Ekel ist ja auch so eine Grundemotion von uns Menschen.
Ich denke gerade ans Dschungelcamp.
Ja.
Weil unser Kollege, der Theo, hat heute eine Dschungelcamp-Prüfung bestanden, hat was richtig Grausliches getrunken. Schau dir das gern an auf dem Kronehit Insta-Kanal. Und das ist ja auch irgendwie sowas, was die Menschen fasziniert, oder? Dieser Ekel an.
Naja, man schaut halt gerne,
gern
zu, vor allem wenn halt dann prominente Menschen auch einmal leiden. Ne? Also das, glaube ich, macht den Spaß an dem Ganzen. Also ich weiß nicht, ja, obwohl ja, Schadenfreude ist schon schön. Also ja.
Okay, na, das ist ein anderes Thema.
Muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Aber zurück zu den Phobien, also zu den Ängsten. Also muss man aufpassen, es ist beides ja gleich schlimm. Also Ekel ist ja auch ganz wichtig und Ekel ist ja angenehm. Genauso eine Emotion, die wir dafür haben, ist ja auch so ein Alarmsignal. Hey, das ist gefährlich, schau, dass du das möglichst schnell von dir wegbekommst.
Mach einen Schritt zurück.
Also raus damit. Also auch wenn man geschmacklich irgendwie, weil ich auch gerade das Video im Kopf hab vom Theo, dass er da diese
Ketchup drin und Joghurt.
Irgendwas Grausiges auf jeden Fall getrunken. Ja. Und dann kommt als allererstes dieser Ekel, also auch eine große körperliche Komponente, und ich mag das sofort wieder raus und das sieht man da sehr, sehr gut. Zweite Phobie hat, hoffe ich, weniger mit Ekel zu tun, sondern da ist wirklich Angst im Vordergrund und finde ich sehr, sehr schade, dass das so eine große Angst bei den Österreichern ist. Ärzte.
Was?
Und da vor allem Zahnärzte.
Okay.
Die Angst vorm Zahnarzt. Und da ist ja ganz viel auch in unseren Köpfen drinnen von Horrorgeschichten.
Was ich aber verstehe, weil du vertraust ja einem fremden Menschen quasi deinen Körper und deine Gesundheit an. Und
ja,
man hört halt viel, wo schief geht, und deshalb verstehe ich, dass das eine große Angst ist.
Ärzten meistens so, aber ich finde, dass da ganz viel auch in Erzählungen der Angst geschürt wird, also dass da so Erwartungsängste schon von klein auf mitgegeben werden. Ich kann dir ein Gegenbeispiel nennen, mein Großvater war Zahnarzt und ich bin mit einem Zahnarzt halt mehr oder weniger aufgewachsen, war immer dabei, ich hatte halt nie Angst vor Zahnärzten.
Weil du es gewohnt warst quasi.
Weil gewohnt war, dass das halt das Normalste auf der Welt ist und dass es ein voll netter, mein Opa halt, also voll netter
cooler
Mensch
Dude,
ist,
ja.
Der nichts Böses möchte. Und es hat sich ja auch ganz, ganz viel in der Zahnmedizin verändert. Also es ist schon natürlich nach wie vor unangenehm, aber es gibt ja ganz gute Schmerzmittel mittlerweile. Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt einfach ohne irgendeine Schmerzmedikation und machen jetzt einfach mal offene Wurzelbehandlung. Also das passiert ja nicht mehr, aber dieses Bilden im Hinterkopf
schon noch im Kopf,
ist noch
diese
drinnen
Angst, ja.
Und wird sehr häufig auch irgendwie an kleine Kinder irgendwie weitergegeben, alleine durch die Tatsache, wenn du jetzt heute nicht Zähne putzt, dann musst du zum Zahnarzt und das wird wehtun. Also, und das macht ja auch schon was mit uns. Ne?
Dann
assoziieren
ist
das
so der Böse im Kopf.
Naja, und es wird wehtun. Das ist eine Strafe. Und das ist halt sehr, sehr schade. Und da finde ich es großartig, auch bei Ärzten. Das hat meine Nichte gemacht. Da gibt es in Wien, da gibt es diese, oder ich glaube in ganz Österreich sogar, diese Teddy-Ambulanz. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, wo kleine Kinder mit ihrem Teddybär und mit ihrem Lieblingsstofftier einfach tatsächlich zu Ärzten gehen können. Und da wird dieses Stofftier sehr liebevoll versorgt und verarztet von tatsächlichen Ärzten, einfach um diese Angst zu nehmen und zu sehen, okay, dem Stofftier geht es nachher gut, dem ist nichts passiert und der hat halt jetzt eine Spritze bekommen und das war aber voll okay.
Quasi dir passiert auch nichts.
Genau, und da gibt es ein sehr, sehr cooles Projekt einfach.
Das ist ja voll süß.
Teddy-Ambulanz.
Kann ich da auch hin oder nur Kinder?
Ich glaube, du kannst sonst zur Not muss der Kind ausborgen und mit dem Kind hingehen. Nein, ich glaube, die sind sicher offen dafür, dass man da auch...
Dass man da hingeht. Aber schön, dass es das gibt, ja?
Ja, finde ich großartig, eben gegen das anzukämpfen, weil nachdem das doch Nummer 2 ist...
Was ist Nummer 3?
Das sind sogar die Männer vorne, muss man
ja
sagen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Sind die Männer vorne.
Wenn man sieht, wie die beim Männerschnupfen leiden, aber ist ein anderes Thema.
Nummer 3 ist schon in engen Räumen zu sein, also in überfüllten Räumen, da Lift fahren, kleine Räume und so weiter. Dann... Höhenangst.
Nummer vier. Verstehe ich auch.
Freilaufende Hunde. Verstehe ich als Hundebesitzer, habe ich jetzt persönlich nicht so, aber kann ich verstehen, dass das Angst macht, wenn man jetzt einen Hund nicht kennt.
Aber es ist auch wieder eine Lernsache. Ich habe zum Beispiel von meiner Mama immer gelernt, Achtung, Hunde, bis ich dann selber einen hatte und jetzt ist die Angst auch irgendwie weg.
Ja, und ich finde aber gewisses Maß an Angst
und Respekt ist
vor
schon
fremden
gut.
Hunden habe ich als Hundebesitzer auch. Also ich würde jetzt nicht schon respektvoll und jetzt nicht gleich auf einen Hund, den ich nicht kenne und den ich nicht einschätzen kann, auf ihn zustimmen und sagen, ah, der macht eh nichts. Mhm. Ja. Also finde ich schon sehr, sehr okay. Und dann kommt schon eine Sozialphobie mehr oder weniger, oder Sozialphobie schon noch eine spezifische Phobie, weil man es halt direkt auf die Situation zuordnen kann. Prüfungen und Tests, also so Angst vor Prüfungen, da zu versagen, nicht zu genügen.
Verstehe ich auch, weil es ja bei uns dann oft die Zukunft beeinflusst. Wenn du da durchfällst, musst du das Jahr wiederholen. Das ist ja auch ein großer Druck teilweise in den Schulen.
Genauso wie die nächste Angst wäre dann schon, also die vom Ranking her Präsentation in der Öffentlichkeit, dass ich eine halten muss oder auch vor fremden Personen zu sprechen. Und auch das, finde ich, ist völlig normal, dass man da ein bisschen Angst hat. Also Angst auch in sozialen Zusammenhang, wenn die jetzt nicht überbordend, überschießend ist, ist ja großartig. Es wäre komisch, wenn ich keine Angst hätte, wenn ich neue, fremde Menschen kennenlerne.
Ich habe gestern erst ein Event moderiert.
Ja.
Und ich war so in meinem Tunnelblick, da habe ich das echt wieder gemerkt. So, meine Freunde wollten irgendwas, ich habe die ausgeblendet kurz davor irgendwie.
Ja.
Habe dann so Gedanken gehabt, wie was ist, wenn ich jetzt stürze, weil ich hohe Schuhe anhatte. Es ist alles gut gegangen. Aber irgendwie hat diese Angst auch so gepusht, dass es dann einfach sehr, sehr gut war.
Und wie war das Gefühl nachher?
Sehr cool.
Ja.
Das war so, oh yeah, you did it, girl. Das war cool.
Das ist tatsächlich auch noch ein Aspekt im Zusammenhang mit der Angst, dass Angst ja durchaus auch Freude bereiten kann.
Wenn man es dann geschafft hat,
nämlich. Wenn man es dann geschafft hat. Deshalb gehe ich gern Fallschirmspringen zum Beispiel.
Was?
Ja, weil
Das wusste ich nicht.
Schau, siehst du? Das mache ich sehr gern, weil erstens finde ich es ziemlich cool, da frei zu fliegen, und es ist nachher einfach wirklich ein geiles Gefühl, wenn du diese Angst, die du da erlebst einfach, weil du halt aus 4000 Metern Richtung Boden fliegst, nur mit einem Fallschirm, aber am Anfang halt im freien Fall, das ist einfach ziemlich geiles Gefühl und das macht ganz viel im Körper und es ist einfach sensationell, das nachher geschafft zu haben. Deshalb schauen wir Horrorfilme. Weil wir uns ja als empathische Wesen das super hineinversetzen können in diese Opfer. Und nachher, wenn wir aus dem Kino rausgehen oder aus dem Film rausgehen, überlebt haben. Und es fühlt sich einfach ziemlich geil an. Also Angst kann durchaus auch lustvoll sein. Achterbahn fahren.
Hasse ich. Aber ich kann es verstehen, wenn es mir gern macht.
Du bist nicht allein.
Wir quatschen heute ganz offen und ehrlich über Ängste und auch über deine Erfolgsgeschichten, wie du dich den Ängsten stellst, wie du sie überwinden kannst. 07711 27711, die Lisa jetzt dran. Hi.
Hi, hallo.
Schönen Abend. Was ist deine Angst gewesen und wie hast du sie überwunden?
Oder vielleicht ist es noch.
Vielleicht ist es noch, ja.
Nein, ich wollte eigentlich anrufen, weil ich eine irrsinnige, wirkliche panische Angst vor großen Tieren und Pferden hatte und die wirklich überwunden habe und das bis heute faszinierend finde, wie das funktioniert hat und dass ich bis heute keine Angst mehr davor habe. Mhm. Und dachte mir, vielleicht um anderen Mut zu machen.
Okay, erzähl von vorne. Also wie hat sich diese Angst vorher geäußert und was ist dann passiert?
Ich bin als Kind viel geritten, hatte einen Unfall und ab dem Tag konnte ich mich Pferden nicht mehr nähern.
Okay,
verstehe ich.
Das heißt, es hat ein traumatisches Erlebnis gegeben, das dann, also logischerweise, dann dazu geführt hat, dass du Angst hattest, okay?
Genau, ich konnte dann nie wieder auf ein Pferd steigen, geschweige denn mich nähern. Also auch wenn ich in der Stadt irgendwo eine Kutsche gesehen habe oder sonstiges, ging gar nicht. Und dann war es so, dass ich erfahren habe von einer Pferdetherapie und eigentlich finde ich Pferde voll interessant. Sie haben mir halt immer wahnsinnige Angst gemacht. Und habe erfahren von einer Tiertherapie, also eine tiergestützte Therapie, und wollte das unbedingt ausprobieren und habe dann dort aber hingeschrieben, einziges Problem, panische Angst vor Pferden. Und da wurde mir gesagt, kein Problem, machen wir. Erste Einheit ist gleich Angst überwinden und so, okay. Spannend. Let's go. Und also ich war schon vorher, ich war komplett fertig, hab's körperlich überall gespürt, hatte gefühlt einen Puls von 200.
Wow.
Schon noch bevor ich überhaupt dort war. Und dann bin ich dort hingekommen und wurde im Stall, also jetzt nicht in der Box, sondern in einem großen Stall, einfach in ein Eck, in einen Sessel gesetzt. Und mir wurde gesagt, ich soll dort einfach sitzen bleiben.
Okay.
Und das Pferd war die ganze Zeit in einer Box, also versperrt, weit entfernt. Und dann haben wir mal geredet. Und dann hat der Therapeut dann das Pferd irgendwann rausgeholt und vor der Box angehängt, aber noch immer so 5-6 Meter von mir entfernt, hat mir gezeigt, wie es montiert und dass das alles sicher ist und dass das Pferd nicht zu mir kann. Und dann hat er den Spieß irgendwie sehr spannend umgedreht und hat gesagt, ist dir eigentlich bewusst, dass Pferde Fluchttiere sind? Und dass du wahrscheinlich einen Unfall hattest, weil das Pferd dich erschrocken hat und das gerade genauso viel Angst vor dir hat wie du vor ihm, weil das die Angst spürt.
Spannend.
Und das, ja, das hätte ich irgendwie nie gedacht und das hat dann irgendwie so ein bisschen den Ehrgeiz auch geweckt, so dieses, ich will nicht, dass das Tier Angst vor mir hat. und ich war total nervös, aber gleichzeitig war das auch so das erste Positive daran, so, okay, was muss ich machen, dass das Pferd keine Angst vor mir hat?
Okay.
Und das hat mich irgendwie abgelenkt. Und dann haben wir halt immer mehr, tatsächlich in dieser einen Einheit, den Sessel immer so 20 Zentimeter näher, noch näher, bis das Pferd sich halt immer beruhigt hat. Und bis es dann schon fast langweilig war, weil ich dort gesessen bin, das Pferd hat nichts gemacht, ich habe nichts gemacht.
Stell ich mir irgendwie lustig vor.
Ja, und es war dann schon fast so, dass ich mir gedacht habe, ja, weiter, näher. Mhm. Und es war halt dann, es war so unspektakulär, weil das Pferd, also mir wurde auch gesagt, ich soll dem Pferd halt nicht direkt in die Augen schauen. Solange ich Angst habe, habe ich auch nicht getan. Und habe einfach, der Therapeut hat immer mit mir gesprochen, wie ich mich fühle, wie der Puls ist und so weiter. Und dann irgendwann hat gesagt, mal aufstehen, aufgestanden, schon so mit 2 Meter Abstand, aber trotzdem. Long story short, es ist dann wirklich gelungen, dass ich mich diesem Pferd genähert habe und das Pferd auch total ruhig war. Und in der zweiten Einheit habe ich es dann geschafft, bin ich so weit gekommen, dass ich mit dem Kopf am Pferd gelegen bin und das Pferd umarmt habe und einfach nur geatmet habe.
Okay.
Ja, und wir irgendwie gemeinsam entspannt haben. Das klingt so blöd, aber es ist tatsächlich so.
Das klingt wie so ein Märchen.
Ja, voll, ja.
Voll schön.
Ja. Nee, aber wenn man nervös ist, dann ist das auch nervös.
Aber eine Frage habe ich jetzt schon irgendwie. Also du hattest große Angst vor Pferden,
ja,
und hast dir dann eine Pferdetherapie ausgesucht. Warum? Aber das war ja nicht der Grund, oder?
Naja, schon. Also zum einen wurde es mir empfohlen vom Psychotherapeuten und zum anderen habe ich ja Pferde immer geliebt, deswegen bin ich als Kind auch immer
geritten. Weil du reiten warst, ja.
Ah, okay, das heißt,
ja,
das hat dich,
ja.
Okay, verstehe.
Ich fand sie schon spannend immer, aber es hat mir halt irrsinnige Angst gemacht, mich zu nähern, weil halt diese Kraft und dann eben, dass das unkontrollierbar ist und ich das nicht kontrollieren kann, was dieses Tier macht, mir so viel Angst gemacht hat, bis ich dann dadurch gelernt habe, dass das halt wirklich mich sehr spiegelt und je ruhiger ich bin, umso ruhiger ist das Pferd und dann zum Schluss bin ich dann nach der zweiten Einheit hinten um den Hintern herum, das war sowas, das konnte ich gar nicht, also es war für mich nicht denkbar, aus Angst sofort einen Tritt zu bekommen. Es war komplett wurscht, ich habe den Schweif frisiert und war
voll cool, hey.
Das heißt aber, diese Angst war dann innerhalb von, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, von einer halben Stunde weg?
Ja, eine Einheit und dann die zweite war dann wirklich, wo wir dann wirklich auf Tuchfühlung gegangen sind.
Okay.
Aber trotzdem sehr schnell.
Ja, voll
ja.
Cool. Voll
dann
cool.
Noch so dafür, dass es mir jahrelang so Angst gemacht hat.
Ja, in den Gedanken halt, ja, genau.
Ja, cool. Das war ein Wahnsinn.
Voll cool, dass
echt
du das
cool
gemacht hast. Und hast du jetzt noch, oder wann war das, hast du jetzt noch Angst vor Pferden oder ist das tatsächlich nachhaltig auch weggegangen?
Das war vor ein paar Jahren, aber ich habe heute auch keine Angst mehr, nein.
Voll cool.
Also ich geh noch immer zu Pferden hin, also natürlich, wenn ich sie nicht kenne, vorsichtig, aber
ja, klar, ja.
Eher aus Respekt vor dem Tier als aus Angst.
Ja, danke Lisa, dass du diese Story mit uns geteilt hast. Du hast sicher viel Mut gemacht, dass die sich ihren Ängsten einfach mal stellen.
Sehr, sehr gerne.
Und ich finde es cool, dass du das aber trotzdem mit Therapeuten gemeinsam gemacht hast, weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer so einfach ist, einfach sich seiner größten Angst zu stellen, unbegleitet.
Ja, und es war auch ganz wichtig, dass wer dabei war, der mich in den richtigen Momenten abgelenkt hat, mir Anweisungen gegeben hat. Und also allein hätte ich das nie hinbekommen.
Du bist nicht allein.
Danke fürs Zuhören. Ich kann dir nur sagen, stell dich deiner Angst, überwinde sie. Es wird sich nachher richtig, richtig gut anfühlen und auf jeden Fall lohnen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann.
Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.